Daraufhin sagt der Engel, o Allah, aber der eine, der bei ihnen saß, der kam eigentlich gar nicht wegen der Sitzung. Der kam nur zum Salah. Und dann hat er gehört, da gibt es eine Sitzung. Und dann hat er sich dazu gesetzt. So zufälligerweise kann man sagen. Und das Wort zufälligerweise ist übrigens nicht verboten. Wenn manche Leute denken, das ist falsch. Das ist richtigerweise, das ist kein schlimmes Wort. Wenn man das richtig analysiert. Kommt auf die Absicht auch sehr an. Ja. Aber diese Person, zufälligerweise, sie war bei der Sitzung da. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, humul qawm la yashqa minhum jalisuhum. Das sind Leute, bei denen keiner unglücklich wird. Keiner von ihnen wird unglücklich. Deswegen allen vergibt er subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, das ist eine der besten Möglichkeiten, die wir in Betracht ziehen können, dass Allah unsere Sünden vergibt, indem wir regelmäßig in die Moschee gehen, regelmäßig unsere Sitzungen machen, in denen wir versuchen, Allahs Worte zu lernen, damit wir uns immer wieder erinnern. Der Mensch braucht diese Erinnerung. Der Mensch, der ist 6 Tage, 7 Tage unter der Woche, sieht öfter gerade in diesem Land, sieht in die Moschee nicht, sieht seine Geschwister nicht im Islam, ist mit schlechten Menschen unterwegs teilweise. Deswegen, wir brauchen das. Denke nicht, dass du das nicht brauchst. Du brauchst das und jeder von uns braucht diesen Iman-Schub. In der 6. Ayah heißt es, O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht? Mit der Mensch, der hier angesprochen ist, Ya ayyuhal insan, der Insan ist hier gemeint, der Kafir. Der Kafir. Was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht? Das heißt, was hat dich davon abgebracht, von Allahs Weg? Was hat dich dazu gebracht, dass du deinen großmütigen, edelmütigen, wohltätigen Gott widersprichst? Was hast du dich dazu gebracht? Allah subhanahu wa ta'ala, der Allbarmherzige, der dich erschaffen und dabei zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat. Allah erzählt uns hier von einigen seiner Wohltaten, einigen seiner Geschenke, für die du nichts getan hast. Du warst im Bauch deiner Mutter, ein Embryo, hat er dich erschaffen aus nichts. Dann hat er dich zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht. Also nicht nur geformt, sondern auch noch gleichmäßig, ordentlich gemacht. Das eine Auge ist nicht oben, das andere ist unten gerutscht. Und die Nasenlöcher sind gleichmäßig groß. Und der Mund ist wie ein Spiegelbild, ist parallel. Dann die Haare sind da am richtigen Punkt. Nicht, die Haare sind nicht plötzlich auf der falschen Stelle gewachsen. Und hat die Augen gegeben, das und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala, der Karim, der Großzügige, der Edelmütige, der Wohltätige, der dir etwas gegeben hat, ohne was du dafür getan hast. Was hat dich dazu gebracht, von ihm wegzugehen? Wenn ein Mensch, und natürlich Allah subhanahu wa ta'ala, ihm gebühren die besten Gleichnisse. Also das sagt man nur als Vergleich, damit man ein bisschen besser versteht. Ansonsten Allah subhanahu wa ta'ala ist unvergleichbar mit seiner Schöpfung. Aber stell dir mal vor, ein Mensch geht zu einer Arbeit und bei der einen Arbeit, er wird von seinem Chef niedergemacht. Er bekommt seinen Lohn nicht gleich rechtzeitig bezahlt. Er bekommt nicht seinen vollen Lohn bezahlt. Und er hat schlechte Arbeitsverhältnisse. Er arbeitet viel, sein Lohn ist aber wenig. Und wenn er krank ist, er muss trotzdem voll arbeiten. Und der andere, er hat eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Und wenn er krank wird, sein Chef sagt ihm, kein Problem. Du bist entschuldigt. Und wenn er seine Arbeit verrichtet hat, er bekommt seinen Lohn rechtzeitig. Er bekommt ihn nicht einmal, er bekommt ihn 10-fach den Lohn. Mindestens zurück. Er arbeitet für 1000 Euro im Monat, er bekommt 10.000. Stellt man das vor. Und er wird nicht überanstrengt. Man verlangt von ihm das, was er wirklich zu leisten vermag. Und er bekommt Geschenke noch zusätzlich. Er hat nichts dafür getan. Würde dann jemand, ein vernünftiger Mensch, würde dann zum ersten Arbeitgeber gehen? Niemals. Weil das Gleiche, wenn das dein Herr ist, subhanahu wa ta'ala, wieso verlässt du ihn dann und gehst du auf den Weg des Shaitan? A'udhu billah. Auf den Weg des Satan, der schon deinen Urgroßvater, Adam, a.s., getäuscht hat. Wieso lässt du dich täuschen? Wieso? Wieso gehst du von diesem Weg weg? Deswegen diese Frage, ist eine rhetorische Frage. Oder ist eine Frage, die höchst seltsam ist. Wie kann es sein, dass ein Mensch sich abbringen lässt vom Weg seines edelmütigen Herrn subhanahu wa ta'ala? O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht? Was? Man hat also keinen Argument. Man hat kein Argument gegen jemanden, der ständig nur am Geben ist. Man schenkt dir und schenkt dir und schenkt dir und schenkt dir. Wenn in diesem Leben jemand dich beschenken würde mit einem Bruchteil der Geschenke, die Allah dir gibt, der würde dein Herz sofort gewinnen. Der würde dein Herz sofort gewinnen. Du würdest dich bestechen lassen, sofort. Jemand gibt dir und gibt dir und gibt dir und gibt dir. Warum willst du ihm Nein sagen? Du machst alles, was er von dir will, weil er gibt dir immer mehr. Und er, subhanahu wa ta'ala, verlangt von einem Menschen nicht einmal etwas Schlechtes, subhanahu wa ta'ala, nur verlangt er von einem Gutes. Was hat dich hinsichtlich deines Edelmütigen getäuscht? Der dich erschaffen, Allahu Akbar. Wenn er dich erschaffen hat, gibt es jemanden anderes, der einen überhaupt erschaffen könnte? Niemand. Der dich in Existenz gerufen hat, dabei zurecht geformt hat und wohlgebildet, also gleichmäßig gemacht hat und dich in welcher Gestalt er wollte zusammengefügt hat. Wie er wollte, subhanahu wa ta'ala. Er kann dich weiß Hautfarbe und kann er dir geben. Schwarze Hautfarbe kann er dir geben. Er kann dich kurz machen, lang machen, hübsch machen, hässlich machen. Wie er will, subhanahu wa ta'ala. Er ist derjenige, der das mit dir macht. Keineswegs. Vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Keineswegs eine Verneinung von was? Keineswegs, das ist die Frage ist ja, was hat dich von dem Weg Allahs weggebracht? Manche Gelehrte sagen, die Antwort lautet, der Edelmut Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann das sein? Das heißt, der Karam von Allah subhanahu wa ta'ala, die Großzügigkeit. Warum? Weil der Mensch sündigt und sündigt und sündigt und Allah subhanahu wa ta'ala gewährt ihm immer mehr Aufschub und gibt ihm Zeit und gibt ihm Zeit und gibt ihm Möglichkeiten zurückzukehren. Deswegen der Mensch denkt, dass Allah mit ihm zufrieden ist. Warum? Weil Allah keine Strafe herabsendet. Die Tatsache, dass Allah keine Strafe herabsendet, ist kein Zeichen, dass Allah mit dir zufrieden ist. Das ist ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Zeit gibt, zurückzukehren zu ihm subhanahu wa ta'ala. Wenn der Mensch nur darüber nachdenken würde. Und andere Gelehrte sagen, keineswegs gemeint ist nicht der Edelmut, eben nicht der Karam von Allah subhanahu wa ta'ala, eben nicht die Großzügigkeit Allahs ist es, die ihn dazu gebracht hat, Allah zu widersprechen, wal'iyadu billah, in Wort und Tat. Allah sagt ihm, mach das, er sagt nein. Ob er das mit der Zunge sagt, oder ob das seine Taten sagen, das ist vollkommen gleichgültig. Manche Gelehrte sagen, keineswegs nicht die Großzügigkeit Allahs ist es, die den Menschen von As-Sirat al-Mustaqim, vom geraden Weg abgebracht hat, sondern was? Sondern er selbst. Er selbst. Warum? Weil er den Tag der Auferstehung für Lüge erklärt. Takwib. Das ist die Ursünde. Der Mensch will einfach, oder eine alte Sünde, der Mensch leugnet einfach. Die Wahrheit passt ihm nicht. Dann erklärt er sie für Lüge und sagt, ich glaube nicht daran. Er hat kein Argument, kein Mensch der Welt, kein Mensch der Welt hat ein Argument zu sagen, der Tag der Auferstehung findet nicht statt. Gibt es nicht. Gesandte, ehrliche Menschen, Überbringer der Botschaften Allah subhanahu wa ta'ala, teilen den Menschen immer wieder mit, seit Adam bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Abständen kommen immer wieder Menschen, die daran erinnern, das kann niemals Zufall sein, dass immer wieder Menschen in verschiedenen Teilen der Erde plötzlich erscheinen, die eine Offenbarung, Wahi von Allah azza wa jal bekommen, und das Gleiche sagen, was die anderen Menschen gesagt haben, yani ein Mensch, der das Gleiche sagt, was Menschen vor tausenden Jahren gesagt haben, und nach tausend Jahren wieder kommen Menschen, die das Gleiche sagen, was andere gesagt haben, und die gleichen Erzählungen erzählen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Woher hat er die Geschichten der Juden, Christen bekommen und von Ad und Thamud und weiß nicht was, alle Völker? Und manche Geschichten kannten die Araber gar nicht. Manche Geschichten kannten die Araber gar nicht. Offensichtlich kannten sie die Geschichte von Nuh überhaupt nicht. Allah sagt, مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. Du kanntest diese Geschichte nicht, weder dein Volk noch du, bevor diesem Koran. Woher kommt diese Geschichte? Zufall? Nein, das ist kein Zufall. Wer Zufall sagt, der will die Wahrheit nur verdrängen. Weil er hat kein Argument. Jemand, der Zufall sagt zu einer Sache, die nicht zufällig geschehen kann, das ist eine Person, sie will einfach nur die Wahrheit verdrängen. Jemand, der sagt, der Mensch ist zufällig erstanden, irgendwie plötzlich so, das ist ein unvernünftiger Mensch. Das ist ein Mensch, der die Wahrheit verdrängen will. Denn jeder vernünftige Mensch weiß es, ein Mensch entsteht nicht zufällig. Das ist ein komplizierter Prozess, der so kompliziert ist, dass die Wissenschaftler bis heute nicht einmal wissen, wie der Mensch genau entsteht. Keineswegs vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Deswegen sündigt ihr. Deswegen widersetzt ihr euch eurem Herrn. Deswegen, wenn Allah sagt, geht rechts, ihr sagt, nein, ich gehe nach links. Weil ihr glaubt nicht an den Tag der Auferstehung. Ihr leugnet ihn, ihr wollt gar nicht an ihn glauben. Weil wenn du glauben würdest, dass du eines Tages stirbst und danach kommen Engel zu dir und fragen dich, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Und wenn du glaubst, dass du für jede Tat und für jedes Wort, das du aussprichst, sogar für deine Absichten zur Rechenschaft gezogen wirst teilweise, wenn du daran glaubst, dann fühlst du dich beobachtet. Dann wirst du nicht mehr machen, was du willst. Dann wirst du dich Allah ergeben müssen, weil er wird dich zur Rechenschaft ziehen. Na, deswegen der Mensch sagt dann lieber, ich verzichte darauf, ich leugne. Oder es gibt noch eine andere Version, was manche Menschen, wisst ihr, was sie machen? Sie sagen, nicht jetzt, später. Später. Sie sind Muslime. Okay, wann machst du Tauba, Bruder? Schwester, wann machst du Tauba? Wann ziehst du Hijab an? Bruder, wann lässt du deinen Bart wachsen? Bruder, wann ziehst du deine Kleider endlich an, wie der Prophet es angeordnet hat? Bruder, wann fängst du an, deine Gebete in der Moschee zu richten? Wann? Später, inshallah, wann machst du Hajj später, wenn ich älter geworden bin? Wann verlässt du die Arbeit, die haram ist? Später, inshallah, und so weiter und so fort. Später. Ist ähnlich wie der Ungläubige, der weiß, was die Wahrheit ist und sagt, später werde ich erst meine Religion, die wahre Religion annehmen. Später wann? Später, wenn es schon zu spät ist. Später, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz schon versiegelt hat. Wie kann ein Mensch sagen, später werde ich das machen? Wie kann ein Mensch sagen, später werde ich glauben? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dein Herz versiegelt, du wirst niemals glauben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Das ist der eigentliche Grund, warum ihr sündigt. Und über euch sind Hüter eingesetzt. Vorsicht, Warnung. Ihr erklärt es für Lüge. Ihr denkt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr denkt, ihr seid frei. Ihr denkt, ihr seid freie Menschen. Du kannst deine Meinung frei sagen, einfach so, ohne dass dich jemand dafür zur Rechenschaft zieht. Du denkst, du kannst frei machen, was du willst, ohne dass jemand dich sieht. Du bist sozusagen Herr deiner selbst. Denkst du, über dich sind Hüter eingesetzt. Was sind die Hüter? Engel. Engel. Du hast Engel bei dir, die alles aufschreiben. Die Edle, die alles aufschreiben, wie es in der 11. Ayah heißt. Daher alle Taten schreiben sie auf. Und die wissen, was ihr tut. Die Engel, ob ihr es glaubt oder nicht, sie wissen drei Dinge über euch. Erstens, was ihr tut. Zweitens, was ihr sagt. Drittens, was ihr beabsichtigt. Allah, wie kann das sein? Ist doch nur Allah subhanahu wa ta'ala, der weiß, was in den Herzen ist, oder? Nur Allah weiß, was in meinem Herzen drin ist. Na'am. Aber Allah teilt es ihnen mit. Ganz einfach. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat hasana. Und man hamma bil sayyati falam ya'malha kutibat sayya. Oder fa'amilaha kutibat sayya. Das heißt, in gewissem übersetzt, wer, der Hadith Sahih Muslim, wer vorhat, etwas Gutes zu machen und macht es dann doch nicht, gemeint ist, weil etwas dazwischen gekommen ist. Du hast dein Geld dabei, du willst spenden in der Moschee und da kommt ein Dieb und klaut dir dein Geld. Dann Allah subhanahu wa ta'ala schreibt dir die gute Tat, als hättest du das gespendet. Warum? Hast du es wirklich gespendet? Nein. Aber du hast in deinem Herzen die Absicht gehabt und die Taten des Herzens, der Mensch wird dafür mindestens so belohnt, wie für die Taten, die er mit seinen Händen oder Extremitäten macht. Umgekehrt genauso. Der Mensch will eine schlechte Sache machen. Und dann macht er sie doch nicht. Kommt darauf an, warum macht er sie nicht? Macht er sie nicht, weil er plötzlich Angst bekommen hat vor Allah subhanahu wa ta'ala und hat sie deswegen unterlassen? Allahu Akbar. Dann wird er dafür belohnt. Weil das ist eine gute Tat. Er hat die schlechte Tat unterlassen. Das ist eine Tat des Herzens. Aber wenn er die schlechte Tat vorhatte, er ist in sein Auto gestiegen und ist zu einer Stelle gegangen, wo er etwas Verbotenes machen wollte. Und dann ist sein Auto unterwegs kaputt gegangen und konnte deswegen nicht ankommen. Dann wird die schlechte Tat, wird ihm aufgeschrieben, als hätte er sie begangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Die Frommen, das heißt im Gegensatz dazu, und ihr wisst im Koran, alhamdulillah, Allah spricht immer über die Gläubigen und die ungläubigen Menschen. Jetzt haben wir über die schlechten Menschen teilweise erfahren. Jetzt wollen wir wissen, wie sieht es am Tag der Auferstehung aus? Am Tag der Auferstehung wird es zwei Gruppen von Menschen geben. Es gibt keine dritte Gruppe. Die Frommen und die Sittenlosen. Die Gläubigen und die Ungläubigen. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein. Die Frommen, Abrar, Plural von Barr, gemeint ist der Salih, Sadiq. Das heißt der Rechtschaffene und der Ehrliche. Es gibt noch eine Sache, die wir noch erläutern sollten. Und zwar heißt es, Kalla bal tukadhibuna bid-din. Das heißt in der 9. Aya, keineswegs vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Und in der Lesart von Abu Ja'far al-Madani, rahimahullah, Kalla bal yukadhibuna bid-din. Das heißt übersetzt, keineswegs vielmehr erklären sie das Gericht für Lüge. Gehen wir zurück zur 13. Aya. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein. Die Rechtschaffenen, die Ehrlichen, die wahrhaftigen Menschen werden in Wonne sein, das heißt in einem Genuss, in einem Glücksgefühl, einem dauerhaften Glücksgefühl. Und das arabische Wort Na'im ist unbestimmt, Na'imin. Und der unbestimmte Artikel in diesem Fall bedeutet ein gewaltiges Glücksgefühl, das sich nicht beschreiben lässt. Das heißt so, auf Deutsch könntest du es wortwörtlich sagen, sie werden in einer Wonne sein. Du willst fragen, was für eine Wonne? Beschreib sie, wie du willst. Deine Worte werden sie niemals beschreiben können. Die Worte der Menschen werden die Wonne, die der gläubige Mensch im Paradies verspüren wird, nicht beschreiben können. Sie sind unbeschreiblich. Deswegen, als hätte Allah SWT die Beschreibung weggelassen. Stell dir vor, was du willst. Im Paradies gibt es Dinge, die kein Auge bis jetzt gesehen hat. Von denen noch nie ein Mensch gehört hat. An die noch nie ein Mensch gedacht hat. Wie willst du sie beschreiben? Du kannst dir in deinem Kopf nur Dinge vorstellen, die du kennst. Alles, was du dir im Kopf vorstellst, ist eine Zusammensetzung von dem, was du kennst. Alles. Selbst wenn du dir ein Tier vorstellst, was es nicht gibt. Du stellst dir immer nur Dinge vor, die zusammengesetzt sind aus Dingen, die du kennst. Du kannst dir nichts vorstellen, was du nicht kennst. Geht nicht. Jetzt versuch das Paradies zu beschreiben. Geht nicht. Nimm es einfach nur, wie Allah es beschrieben hat. Das ist der Teil, den er uns beschrieben hat. Und den Rest bitten wir Allah darum, dass er uns ihn zuteilkommen lassen wird. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein und die Sittenlosen werden wahrlich in einem Höllenbrand sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Gemeint ist damit hier die ungläubigen Menschen, die Kuffar. Warum? Weil Allah darauf in der 16. Aya deutlich hinweist. Es geht also um den Tag der Auferstehung und um die Menschen, die ewig in der Hölle bleiben werden und auf der anderen Seite um die Menschen, die ewig im Paradiesgarten sein werden. Dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden und dem sie nicht abwesend sein werden. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Was bedeutet وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Was bedeutet es, dass die ungläubigen oder die sittenlosen Menschen dem Höllenbrand niemals abwesend sein werden? Dreh die Aya um. Ist eine doppelte Verneinung. Du sag mal, die Sittenlosen werden dem Höllenbrand immer anwesend sein. A'udhu billah, möge Allah davor bewahren. Das bedeutet, sie werden für immer darin bleiben. Das heißt, sie werden für immer darin bleiben und es wird für sie kein Entrinnen geben. Deswegen haben wir gesagt, ist damit die Ungläubigen gemeint, weil die wir Muslime glauben, dass die Muslime niemals ewig in die Hölle gehen werden, selbst wenn sie sie betreten, möge Allah uns davor bewahren. Selbst wenn sie sie betreten, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie darin verbrennen lassen, bis sie zu Kohle sind, und dann werden sie sterben in der Hölle. Das heißt, auch die Qual der gläubigen Menschen ist begrenzt. Aber die Ungläubigen, möge Allah uns davor bewahren, sie werden für immer und ewig darin bleiben. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Und was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Als würde Allah dir sagen, der Tag des Gerichts ist eine gewaltige Angelegenheit. Und wer, wenn nicht wir, könnte dir darüber berichten? Diese Frage ist eine Frage, um die Gewaltigkeit dieses Tages zu betonen. Was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichtes ist? Gibt es jemanden anderes außer Allah Azza wa Jal, der dir mitteilen könnte, was an diesem Tag geschehen wird? Niemand. Und abermals, was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichtes ist? Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns jetzt in Surat al-Infitar, was gemeint ist in Surat al-Fatiha. Du liest in Surat al-Fatiha, Maliki yawm al-Din. Du liest alles, so gut Allah dem Herrn der Welten, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Allerbarmen, dem Herzigen, Maliki yawm al-Din, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Weil was ist der Tag des Gerichts? Allah subhanahu wa ta'ala selbst beschreibt das hier, und das ist eine Art Tafsir des Koran selbst. Das heißt, Allah selbst erklärt, was er meint, subhanahu wa ta'ala. Am Tag, da keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag, und der Befehl wird an jenem Tag Allah allein zustehen. Am Tag, da keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag. Das heißt, in diesem Leben, es kann sein, der eine hilft dem anderen. Es kann sein, der eine deckt den anderen. Einer macht eine Sünde, der andere verdeckt sie. Es kann sein, der eine macht ein Verbrechen in diesem Leben. Er stiehlt etwas. Keiner kriegt das mit von den Menschen. Es kann sein, du bist mit einer anderen Person, einer macht etwa ein Verbrechen, stiehlt etwas, der andere deckt ihn. Er sagt das nicht, er petzt nicht. Obwohl das Petzen in diesem Fall gut wäre, weil es eine gute Tat ist. Aber er macht es nicht. In diesem Leben, der eine kann dem anderen helfen. Die eine Hand kann die andere waschen, wie man auf Deutsch so schön sagt. Aber am Tag der Auferstehung, das ist der Tag, an dem solche Sachen nicht mehr möglich sein werden. Allein schon aus deswegen nicht, aus dem Grund nicht. Weil wenn zwei Leute sich vereinigt haben, etwas Gutes, etwas Schlechtes zu machen, jeder will davon kommen. Jeder will mit dem anderen nichts mehr zu tun haben. Jeder sagt dem anderen, ich kenne dich nicht. Nein, ich habe mit dir gar nichts zu tun. Geh weg von mir. Ich schulde dir was? Ach was? Ich schulde dir überhaupt nichts mehr. Jeder flieht von dem anderen. Wenn Allah subhanahu im Koran gesagt hat, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Das heißt, der Tag, an dem der Mensch vor seinem Bruder fliehen wird. Seinem leiblichen Bruder. Vom gleichen Vater, gleiche Mutter. Und vor seiner Mutter wird er fliehen. Deine Mutter wirst du fliehen vor ihr? Nein. Wenn du zwischen ihr und ihr gibt es einen Konflikt, du wirst vor ihr fliehen. Und vor deinem Vater ebenfalls. Vor allen Menschen, sogar vor وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, wie Allah an der Stelle im Koran sagte, dass er würde sich wünschen, sogar nicht nur, dass er seinen Vater opfert für sich. Stell dir mal vor. Das heißt, wenn man sich vor die Wahl stellen würde am Tag der Auferstehung, damit du weißt, wie ernst die Lage ist, damit du nicht die Sache auf die leichte Schulter nimmst. Wenn man dich am Tag der Auferstehung vor die Wahl stellen würde, hör mal zu, entweder du gehst in die Hölle oder er. Du wirst sofort sagen, er. Wenn du die Wahl hast, natürlich, die Wahl gibt es nicht. Kein Mensch wird für den anderen gehen. Also es geht darum, wenn. Wenn du die Wahl hättest, du oder deine Eltern, du würdest sofort deine Eltern in die Hölle schicken. Stell dir mal vor. Wenn du die Wahl hättest, du oder deine eigenen Kinder. Weiß nicht, hast du Kinder? Wenn du Kinder hättest, du würdest Die Kinder, vielleicht die Kinder liebt man mehr als seine eigenen Eltern. Du würdest deine Kinder schicken in die Hölle, wal'iyadu billah, statt dass du selbst gehst. Allah sagt noch mehr, die gesamte Menschheit würdest du opfern, damit du nicht in die Hölle gehst. Die gesamten Menschen, die Propheten, die Gesandten, die Sahaba, alle, na'am, alle. Weil die Hölle ist heiß. Die Hölle ist heiß, die hält keiner aus. Und deswegen will man sich nur selbst retten, seine eigene Haut retten. Aber die Sache ist viel einfacher. Du brauchst nicht alle Menschen überzeugen, dass sie für dich gehen. Du musst nur La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah und dieses Glaubensbekenntnis in die Tat umsetzen. Deine Gebete verrichten, die Zakat entrichten, den verbotenen Dingen aus dem Weg gehen und Allah Verzeihung bitten für das, was du an Falschen gemacht hast. So einfach ist die Sache. Und daraufhin und darüber hinaus hoffst du auf die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sache ist viel einfacher. Aber der Mensch ist oft sehr unvernünftig. Man kann auch übersetzen, weil es in einer Lesart von Ibn Kathir und Abu Amr und Ya'qub heißt, es nicht Yawma la tamliku, sondern Yawmu la tamliku. Und das würde man übersetzen, das ist der Tag, an dem keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag. Und der Befehl wird an jenem Tag Allah allein zustehen. Das heißt, wenn der Befehl, du schon weißt, dass der Befehl Yawm al-Qiyamah Allah alleine zustehen wird und sonst niemanden, niemanden in diesem Leben, du suchst Kontakt mit dem und Freundschaft mit dem und mit dem hast du einen Vorteil, mit dem hast du eine Beziehung und mit dem überall hast du deine Connections, damit es dir gut geht. Am Tag der Auferstehung alles bringt nichts. Weil alle, mit denen du Verbindungen hattest und Beziehungen hattest, sie dürfen erst Fürsprache beim allmächtigen Herrn einlegen, wenn er seine Zustimmung gegeben hat. Und er wird seine Zustimmung nur geben für jemanden, mit dem er zufrieden ist. Also, wenn du schon weißt, dass im nächsten Leben Allah alleine wird ihm den Befehl zustehen, alleine, dann mach in diesem Leben dein Leben alleine für Allah und für niemanden sonst. Nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe für Allah. Verabscheue für Allah. Begeh deine Taten, die Ibadat und alles andere für Allah subhanahu wa ta'ala und für sonst niemanden. In diesem Leben gibt es Befehle von Präsidenten, von Königen, von Ministern, von Kanzlern, von Eltern. Aber jetzt an diesem Tag, Yawm al-Qiyamah, Tag der Auferstehung, wird deutlich, wer der wirkliche Befehlshaber ist. Qatada, rahimahullah ta'ala, sagte, وَالْأَمْرُ وَاللَّهِ الْيَوْمَ لِلَّهِ وَلَكِنَّهُ يَوْمَئِذٍ لَا يُنَازِعُهُ أَحَدٍ Qatada, rahimahullah, sagte, der Befehl heute ist Allahs. Ich schwöre bei Allah. Aber an jenem Tag wird ihm der Befehl keiner streitig machen. Heutzutage, gemeint ist heutzutage, in wessen Hand ist alles Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keinen Mensch, in dessen Hand irgendetwas in diesem Leben ist. Nichts geschieht außer mit dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem Leben Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt, اُعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, dient Allah alleine und gesellt ihm nichts bei. Andere Menschen sagen, doch, gesellt ihm etwas bei und dient Allah nicht alleine. Manche machen das. Das heißt, sie geben ihren Senf dazu, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl schon erlassen hat. Aber sie widersprechen ihm. Am Tag der Auferstehung, der Tag wird so gewaltig sein. Der wird so angsteinflößend sein. Der wird so unheimlich sein, dass der Mensch sich nicht trauen wird, Allahs Befehl zu widersprechen. Und es wird klar werden, wer der wahre und wirkliche Befehlshaber ist. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. In diesen Ayat, liebe Geschwister, haben wir einiges gelernt. Wir haben zum einen gelernt über zukünftige Ereignisse, die sich auf dieser Welt, in diesem Leben ereignen werden. Und dass die Welt zu Ende gehen wird. So wie wir sie kennen, wird sie nicht für immer und ewig bleiben. Auch wenn es den Anschein nach hat. Zweitens, wir haben gelernt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns davor gewarnt, vor dauerhaften schlechten Taten. Und er hat uns angespornt zu dauerhaft guten Taten. Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns davor gewarnt, dass wir uns täuschen lassen. Nur weil Allah subhanahu wa ta'ala dich gesund hat machen lassen. Nur weil Allah subhanahu wa ta'ala dir Geld gegeben hat. Nur weil du zufrieden bist innerlich. Nur weil du Eltern hast und eine Ausbildung machst oder studieren kannst und andere Menschen auf der Welt vielleicht jetzt im Moment getötet werden. Das heißt nicht, dass du bei Allah angesehen bist. Woher weißt du, dass du bei Allah angesehen bist? Woher weißt du? Lies diesen Koran. Und sobald du die Eigenschaften von gläubigen Menschen siehst und liest und diese Eigenschaften in dir wiederfindest, dann bist du auf dem richtigen Weg, auch wenn die gesamte Menschheit auf einem anderen Weg ist. Lies den Koran, das ist dein Maßstab, dann weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Und halte an ihm fest, so wie der Prophet sagte, dass man mit seinen Backenzähnen daran festbeißen soll. Man soll die Sache nicht loslassen. Wie wenn du ein Stück Fleisch in deinem Mund hast und jemand wollte es dir wegreißen, du beißt darauf fest, dass keiner dieses Stück Fleisch von dir bekommt. Und das ist natürlich noch viel wertvoller. Die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ebenso lernen wir, liebe Geschwister, dass der Glaube an den jüngsten Tag, an Yawm al-Qiyamah, das ist es, was dich schützt vor schlechten Taten. Und deswegen wird die Menschheit niemals in Frieden leben können und niemals in Sicherheit leben können und niemals wird es unter ihnen Gerechtigkeit geben können, es sei denn die Menschen glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht, weil der Mächtigste von ihnen, derjenige, in dessen Hand die Gewalt, die Staatsgewalt ist, er wird die Gesetze umgehen und er wird wissen, wie er die Gesetze umgeht, weil er denkt, keiner wird ihn zur Rechenschaft ziehen können, weil er ist sowieso schon an der höchsten Position. Deswegen die Allermächtigsten, die wissen, wie sie die Gesetze umgehen können. Und deswegen machen sie es auch. Warum? Weil sie glauben nicht daran, dass es jemand gibt, der noch mächtiger ist als sie und der sie zur Rechenschaft ziehen wird. Das Leben braucht dringend, damit wir in Frieden und Gerechtigkeit und Sicherheit leben können, braucht der Mensch diesen Glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Fünftens lernen wir ebenfalls, liebe Geschwister, dass der Tag der Auferstehung ein gewaltiger Tag ist. Es lohnt sich, sich vor diesem Tag sich vorzusehen. Und sechstens, der Tag der Auferstehung ist ein Tag, an dem dir kein Mensch helfen werden kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der dir helfen werden kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle dazu bringen, dass wir unser Leben ausrichten nach und auf die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala und dass unsere Herzen reinigt von jedem Groll zwischen unseren Geschwistern und dass er unsere Absichten reinigt, sodass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, den wir als Ziel haben, der Einzige ist, dessen Zufriedenheit wir wirklich erzielen wollen. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der zu imstande ist. Und deswegen bitten wir ihn darum. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.